Es ist nichts Neues. Ich denke, die meisten sind diesem Thema schon irgendwo begegnet im Laufe der Zeit. Ich persönlich auch mehr als einmal. Und ich sage mal, solange es in weiteren Kreisen ist, tut man es so gerne ab. Es betrifft mich nicht persönlich. Aber wenn es in näheren Kreisen auf einmal reinkommt, beschäftigt man sich ganz anders damit. Und so ist es auch bei mir der Fall gewesen, dass es plötzlich in näheren Umkreis aufgetaucht ist, das Thema, wo ich angesprochen wurde darauf. Und es hat mich wirklich beschäftigt, weil es ist schon ein grundlegendes Thema. Es ist ja nicht einfach so etwas, was man sich irgendwo aus den Fingern gesaugt hat. Man findet das Thema in der Bibel. Es wird beschrieben. Und wie gesagt, es ist mir nicht einfach gefallen, dieses Thema zu öffnen, für mich persönlich. Weil wir Christen, besonders die im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, wir sind ja alle irgendwo beeinflusst, oder? Keiner kann ja sagen, ich gehe unvoreingenommen an ein Thema dran. Keiner von uns. Jeder, wenn er etwas hört, was er nicht kennt, sagt sofort, das ist falsch, damit will ich nichts zu tun haben. Ich kenne es ja nicht anders. Aber das ist eine falsche Herangehensweise. Das taten auch die Pharisäer damals. Auch sie wurden in einem System großgezogen, erzogen. Und als Jesus kam, die haben sofort abgetan, das ist falsch, damit wollen wir nichts zu tun haben. Das ist falsch. Und so habe ich wirklich mich damit auseinandergetan mit diesem Thema, habe gesucht und gebetet und geforscht danach. Und wie gesagt, was ich heute sage, das muss nicht in Stein gemeißelt sein. Aber wenn ich jemanden zum Nachforschen bewegen kann, dann bin ich schon glücklich. Denn wenn wir etwas nicht wissen, dann müssen wir beten, ehrlich beten, unvoreingenommen, soweit wir es hinkriegen, und wirklich in der Schrift danach, nach Antworten zu suchen. Und so möchte ich auch heute an den Anfang Hebräer 2 stellen, Vers 1. Dort fand ich für mich einen schönen Hinweis. Dort steht: Deshalb müssen wir im höchsten Maß auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Sünde bedeutet ja am Ziel vorbei. Das ist ja der Sinn der Sünde. Am Ziel vorbei. Auch wenn es nur 1% ist. Je länger die Entfernung, umso weiter entfernt ist man vom Ziel. Und hier heißt es: Deshalb müssen wir im höchsten Maß auf das achten, was wir gehört haben, um nicht am Ziel vorbeizutreiben. Und mit gehört haben ist hier nicht das erste Programm gemeint, wo man die aktuellen Nachrichten hört, weil die ändern sich alle 5 Minuten. Das Wort Gottes. Was sagt die Bibel? Und man findet Antworten, nicht immer gleich. Aber man findet Antworten. Oder man kann irgendeine andere Sache anwenden, die etwas ähnlich ist. Und es ist wichtig, sich nicht nur auf einen Teil der Schrift zu beschränken. Sagen, das ist wichtig, das andere nicht. Das Neue Testament ist wichtig, das Alte nicht. Die gesamte Schrift, wenn wir in 2. Timotheus 3,16 lesen, da steht: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und wörtlich ist die eingehaucht, durch den Heiligen Geist inspiriert und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung. Dafür ist die Heilige Schrift gedacht, die gesamte Heilige Schrift. Belehrung, Überführung, Zurechtweisung, Erziehung. Das ist der Sinn, wofür sie da ist. Und so ist es auch enorm wichtig, auf das zu hören, was das Wort Gottes sagt. Nicht das, was Menschen sagen, sondern das, was das Wort Gottes sagt. Denn auch ein wiedergeborenes Kind Gottes kann Menschen in die Hölle führen. Das ist erschreckend, oder? Auch das, was ich heute sage, das ist nicht in Stein gemeißelt. Das habe ich schon am Anfang gesagt. Hinterfrag das, prüf das, ob es sich wirklich so verhält. Denn eines Tages wird jeder von uns persönlich vor dem Schöpfer stehen. Und wir können dann nicht sagen, der hat gesagt, du hast die Verantwortung. hinterfragen, hören, hinterfragen, immer wieder. Und ich finde es interessant, selbst dafür haben wir in der Bibel ein Beispiel, nämlich in Apostelgeschichte 17, Vers 11. Da heißt es, die Gemeinde in Beröa. Die Juden in Beröa aber waren aufgeschlossener als die in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft bereitwillig auf und studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus lehrte, wirklich zutraf. Die nehmen sich was vor, ne? Wenn Paulus hier heute stehen würde, würden wir was hinterfragen, was er sagt? Die taten es. Und das hat nichts mit Arroganz oder Überheblichkeit zu tun. Sie haben es richtig gemacht. Täglich studierten sie die Schriften. Es waren ja Heiden. Sie hatten ja das Alte Testament nicht in dem Sinne. Sie mussten es wirklich hinterfragen an alle Informationen, die sie bekommen konnten. Ist das, was Paulus sagt, richtig? Und das gilt auch für uns heute. Auch wir sollen das hinterfragen, in der Schrift lesen und suchen nach Antworten. Und wir werden sie finden. Weiter in Hebräer Kapitel 2 steht, vielleicht einmal eine kurze Andeutung. Die Verse, die ich hier, oder die Übersetzungen, die ich hier genutzt habe, ist einmal die Bibel heute und die alte Elberfelder. Also hauptsächlich in diesen zwei Übersetzungen habe ich. Dort steht, denn schon das Gesetz, das durch Engel verkündet wurde, war verbindlich. Und wer es übertrat oder nicht darauf hören wollte, erhielt die verdiente Strafe. Ist das Alte Testament. Ne? Wie sollen wir da der Strafe entgehen, wenn wir eine so großartige Rettungsbotschaft missachten? Es war ja der Herr selbst, durch den die Rettung zuerst verkündet wurde. Und uns wurde die Botschaft von denen bestätigt, die ihn mit eigenen Ohren gehört haben. Deren Zeugnis wiederum hatte Gott selbst durch Zeichen und Wundertaten und viele Beweise seiner Macht bestätigt und auch dadurch, dass er den Heiligen Geist nach seinem Ermessen austeilte. In diesen drei Versen werden uns zwei verschiedene Bündnisse gezeigt. Wie ich schon sagte, einmal Altes Bund am Sinai. Das finden wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, beschrieben. Ich möchte einfach so ein paar Verse vorlesen, damit wir uns das vorstellen, was dort geschah. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, die Verse 16 bis 20, dort steht, im Morgengrauen des dritten Tages begann es zu donnern und zu blitzen. Eine schwere Wolke lag auf dem Berg und das überlaute Dröhnen eines Schofarhorns war zu hören. Das Volk im Lager zitterte vor Angst. Doch Mose führte es aus dem Lager hinaus, Gott entgegen. Am Fuß des Berges stellten sie sich auf. Der ganze Berg Sinai war in dichten Rauch gehüllt, weil Jahwe im Feuer auf ihn herabgekommen war. Rauch stieg von ihm auf, wie von einem Schmelzofen. Der ganze Berg wurde von einem gewaltigen Beben geschüttelt. Das Dröhnen des Schofar wurde immer lauter. Mose rief. Und Gott antwortete ihm mit Donnerstimme. Dann stieg Jahwe ganz auf den Gipfel des Berges herab und rief Mose zu sich. Mose stieg hinauf. Und wenn wir in Kapitel 24 noch zwei Verse dazu nehmen, 17 und 18, da steht, für die Israeliten sah die Herrlichkeit Jahwes wie ein rasendes Feuer aus, das auf dem Gipfel lodderte. Jetzt ging Mose in die Wolke hinein. Und stieg auf den Berg. 40 Tage und 40 Nächte blieb er dort. Das übersteigt unsere Vorstellung, oder? Man könnte es mit einem riesigen Vulkanausbruch vergleichen, was dort geschah. Ich denke, das natürliche Verhalten eines Menschen, der so ein bisschen klar im Kopf ist, ist die Flucht zu ergreifen, oder? Zu rennen, so schnell es geht. Der ganze Berg, nicht ein kleiner Hügel, der ganze Berg, der bebte. Die Spitze des Berges in Rauch gehüllt, loderndes Feuer. Und Mose, ist wahnsinnig, oder? Nicht, dass er wegrennt, Er geht auf das zu. Er geht in diese Wolke hinein, steigt den Berg hinauf und geht in Gottes Gegenwart. Menschlich gesehen wahnsinnig. Und doch, so wurde der erste Bund geschlossen mit dem Volk Israel. Mit solchen grandiosen Ereignissen, kann man sagen. Und wenn man das so weiß, und wir haben ja auch gelesen in Hebräer 2, den zweiten Vers, denn schon das Gesetz, das durch Engel verkündet wurde, war verbindlich. Mose bekam dort auf dem Berg das Gesetz. Und wer es übertrat oder nicht darauf hören wollte, erhielt die verdiente Strafe. Und wenn man das weiß, ist es auch verständlich. Ich denke, die meisten kennen diese Geschichte, wo das Volk in der Wüste war. Und man hat einen Mann aufgefunden, der am Sabbat Holz sammelte. Was wurde mit ihm gemacht? Er wurde gesteinigt, bis er tot war. Er hat nur Holz gesammelt. Vielleicht war ihm kalt, weiß ich nicht. Vielleicht wollte er eine Speise zubereiten. Aber er hat das Gesetz übertreten. Und er wurde bis zum Tode gesteinigt. Denen saß dieses Ereignis noch in den Köpfen drin, mit wem sie es hier zu tun hatten. Mit was für einem Gott? Nicht einfach so mal. Wie schon gesagt, ein grandioses Ereignis. Und damit lebte das Volk Israel Jahrhunderte. Mit all ihren Aufs und Abs. Es ging immer wieder hoch und runter. Bis Jesus kam und einen neuen Bund errichtete. Wo es dann heißt, wieder zurück zu Hebräer, die Verse 3 und 4. Da steht, wie sollen wir da der Strafe entgehen, wenn wir eine so großartige Rettungsbotschaft missachten? Es war ja der Herr selbst, durch den die Rettung zuerst verkündet wurde. Jesus selbst brach einen neuen Bund, eine neue Botschaft. Und diese Botschaft wurde von denen bestätigt, die es selbst gehört haben, die Zeugen davon waren. Und dieses Zeugnis wiederum hatte Gott selbst durch Zeichen und Wundertaten und viele Beweise seiner Macht bestätigt. Ein Stempel drauf. Autorisiert. Von mir kommt das. Und auch dadurch, dass er den Heiligen Geist nach seinem Ermessen austeilte. Jesus beginnt etwas Neues. Etwas Neues. Er bereitet den Boden für einen neuen Bund vor. Und so finden wir auch bereits im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums, Kapitel 2, Vers 11, zu Kana in Galiläa. Dort heißt es, dieses Wunderzeichen, als er Wasser in Wein verwandelte, war das erste, das Jesus tat. Das erste Zeichen, das er setzte. Ein Wunder geschah. Damit offenbarte er seine Herrlichkeit, die Autorisierung. Dass er nicht einfach nur jemand war, sondern er ist von Gott gesandt. Er hat die Autorität, es zu tun. Und wir sehen das Ergebnis, seine Jünger glaubten ihm. Hand in Hand. Es geschieht was. Aber wichtig ist nicht das, was getan wird, sondern wichtig ist die Botschaft. So sehen wir, wie Jesus eine Botschaft zu erzählen hat. Das Evangelium. Eine Botschaft, wo gezeigt wird, ein sündiger Mensch kann mit dem heiligen Gott versöhnt werden. Das ist das Ziel. Immer. Ein sündiger Mensch, ein verlorener Mensch kann mit Gott versöhnt werden. Das ist das Ziel des Evangeliums. Und diese Botschaft, die wird durch Zeichen und Wunder bestätigt. Das finden wir in den Evangelien immer wieder vor, wo Jesus ganz viele Wunder tut. Es geht sogar so weit in Matthäus 17, wo wir lesen, als die Jünger Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Verklärungsberg waren, hören die Stimme, wo Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Wo die Jünger die Stimme hören, Gottes, dies ist mein Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Gott autorisiert dieses neue Botschaft, diesen Bund. Das erste Kommen Jesu war, so könnte man sagen, ein Einfrieren des ersten Bundes am Sinai. Ein Beiseitestellen des Volkes. Nicht verwerfen, sondern nur ein Beiseitestellen. Warum? Weil das Volk sich gegen das entschieden hat. Sie wollten es nicht. Sie wollten beim Alten bleiben, bei dem, was sie gewohnt waren. Dadurch wurden sie beiseite gestellt. Die Folge des ersten Bundes war, dass das Angesicht des Mose strahlte. Als er vom Berg runterkam, strahlte sein Angesicht. Und er musste eine Decke über sein Angesicht legen, weil die Israeliten Angst hatten. Kann man sich vorstellen, oder? Wenn wir einem begegnen, sein ganzes Gesicht strahlt, da würde man sich schon fragen, ist er verstrahlt oder was hat er? Ne? Er musste eine Decke auf sein Haupt legen. Die Israeliten hatten Angst, die fürchteten sich. Aber wir sehen, es geschah etwas ganz Außergewöhnliches, nicht Alltägliches. Gott autorisiert, Mose ist mein Diener, durch ihn rede ich zu euch. Auf ihn sollt ihr hören. Die Folgen des zweiten Bundes finden wir in Markus 16, die Verse 17 und 18, wo es heißt, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es gut gehen. Und all diese Zeichen, die werden uns in der Apostelgeschichte bestätigt. All das finden wir in der Apostelgeschichte. Jedes Einzelne wird bestätigt. Doch dienen sie alle nur, um die Botschaft der Rettung zu bekräftigen, zu bestätigen. Denn diese Zeichen ohne Botschaft, es wäre nur ein Spektakel, oder? Ein sinnloses, schönes Spektakel. Aber es hätte keinen tieferen Sinn, weil die Menschen, die hätten es gesehen, die wären vielleicht begeistert eine Weile und würden trotzdem in die Hölle gehen. Es wird sie nicht retten können. Es geht immer darum, dass beides. Das Ziel ist, den Menschen zu Gott zu führen. Und mit diesen Zeichen, die hier beschrieben wurden, wurde es bestätigt, autorisiert. Gott ist dahinter. Wir haben Viertel vor, ich würde sagen, wir singen jetzt ein Lied, danach gehen die Kinder in die Kinderstunde und dann machen wir weiter. Also wie schon gesagt, all diese Zeichen, die waren dafür da, um das Zeugnis zu bestätigen, zu bekräftigen. Das steht in Hebräer 2,4, haben wir das gelesen, ne? Mit diesem Wissen oder mit diesem möchte ich an den Korintherbrief jetzt rangehen. An 1. Korinther, die Kapitel 12, 13, 14. Was man noch zu den Korintherbriefen sagen muss, was wichtig ist zu wissen, die haben ja eine ganz besondere Stellung in der Bibel, die Korintherbriefe. Es sind Korrekturbriefe. Und auch die sind sehr wichtig. Weil es wird immer Gemeinden geben, auch bei uns in der Gemeinde, wo wir uns korrigieren müssen. Und so haben wir auch in der Bibel haben wir einen Korrekturbrief oder zwei, wo wir sehen können, was ist wie zu handhaben. Wo ist die Ursache? Wo ist das Problem? Warum sind die so, wie sie sind? Und auch das beantwortet die Bibel uns, nämlich in 1. Korinther 3, Vers 1 steht, wo Paulus zu den Korinthern schreibt, zu euch, Brüder, Brüder, es waren nicht Ungläubige, konnte ich bis jetzt aber nicht so sprechen, wie zu geisterfüllten Menschen. Ich musste euch wie Kinder behandeln, die mehr ihren eigenen Wünschen folgen als Christus. Ich musste euch Milch zu trinken geben, nicht feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Leider könnt ihr das auch jetzt noch nicht, denn ihr seid immer noch von eurem Ich bestimmt. Das war die Ursache. Das war die Ursache der Korinther. Paulus war ja überall, ganz viele Gemeinden gegründet. Aber jede Gemeinde hat sich unterschiedlich entwickelt. Bei den Korinthern sehen wir, die waren von ihrem eigenen Ich bestimmt. Das war ihnen wichtiger als die Botschaft, als Christus. In Kapitel 4, Vers 8 sagt er, ihr seid ja so satt, ihr seid schon so reich, ihr habt die Herrschaft angetreten, ohne uns. Ach, hättet ihr es wirklich schon getan, dann könnten wir ja mit euch herrschen. Hier sehen wir so ein bisschen Sarkasmus drin. Ne? Sie waren Kinder, die keine feste Nahrung zu sich nehmen konnten, aber sie selbst sahen sich als satt, als wohlernährt, wohlgebildet, reich, haben alles erreicht. Ja, sie gehen sogar so weit, dass sie Paulus bezichtigen, dass er würde im Fleisch wandeln. So weit haben sie sich schon gesehen. Sie konnten schon sogar beurteilen, wie Paulus sich verhält. Aber Paulus, genau das Gegenteil. Ihr seid kleine Kinder, die nicht mal feste Nahrung vertragen, sondern immer nach Milch trinken müssen. Säuglinge im Glauben. Das ist der Zustand der Korinther. Das muss man auch einfach wissen, darf man nicht vergessen. Und in dieser Gemeinde, ausgerechnet in dieser Gemeinde, taucht plötzlich etwas auf, was wir in allen anderen Briefen nicht lesen. Nämlich, die haben in Sprachen geredet. Diese Gemeinde hat in Sprachen geredet. Sie hielten sich für sehr weise, sie strebten nach Geisteswirkungen und sie haben es auch praktiziert, so gut sie es konnten. Und das ist etwas, was Gemeinden auch bis heute noch wirklich die Gemüter erhitzt. Oder ich sage mal anders, heute wieder. Heute wieder. Ich meine, es fing irgendwo im 16. Jahrhundert an. Also mit der Erweckungszeit, kann man sagen, der Gemeinde fing auch das wieder an. Und diese Thematik, die finden wir in den Kapiteln 12 bis 14 des 1. Korintherbriefes. Den Kapitel 12 werde ich nur so überfliegen. 13 auch nur ein paar. Und in 14 bleiben wir dann etwas länger hängen. Es handelt sich in diesem Kapitel um Geisteswirkungen und Geistesgaben. In den ersten drei Versen von Kapitel 12 wird uns gezeigt, dass jeder Mensch einem Herrn untertan ist. Und das hat mich ein bisschen gefreut. Wir sehen in diesen Versen, dass, wo Paulus sagt, wenn ich zu Christus gehöre, dann kann ich Christus nicht fluchen, weil der Heilige Geist es nicht zulassen wird. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiges Wort. Weil gerade die Korinther etwas getan haben, wo sie selber nicht wussten, was sie getan haben. Aber dieser Vers, der sagt, wenn ich den Heiligen Geist in mir habe, dann kann ich Christus nicht fluchen. Kann ich nicht. Genauso sagt er auch weiter, dass wenn ich Christus nicht in mir habe, wenn ich den Heiligen Geist nicht in mir habe, kann ich Christus nicht als meinen Herrn bezeichnen. Es ist ein Interessenskonflikt. Das kann man sich ja vorstellen, oder? Der Satan wird es ja nicht zulassen, dass sein Knecht einem anderen dient. Also hier sehen wir wirklich einen Unterschied, wer den hat und wer ihn nicht hat. Eine völlig andere Sache. Dann werden uns in den Versen 4 bis 11 verschiedene Gnadengaben aufgereiht. Doch was wichtig ist, bei all diesen Gnadengaben ist eins gemeinsam. Sie werden alle durch ein und denselben Geist gewirkt. Durch ein und denselben Geist. Und das Ziel all dieser Gaben ist das Wohl der Gemeinde. Der Heilige Geist ist bestrebt, dass die ganze Gemeinde für Christus zugerüstet wird. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes. Das lesen wir auch in Epheser Kapitel 4, die Verse 11 bis 13. Dort geht er das kurz ein und sagt nur, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten, Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt sind, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zum mündigen Christen heranreifen und in der ganzen Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Das ist das Ziel. Die Gaben, die uns durch den Heiligen Geist gegeben werden, dienen immer dem Wohl und dem Wachstum der Gemeinde, nicht mir persönlich. Ich bekomme etwas, nicht damit es mir gut geht, sondern ich bekomme, damit ich geben kann, damit ich dienen kann. Und mir persönlich ist keine Stelle in der Bibel bekannt, wo es anders gehandhabt. Ich lasse mich gerne korrigieren. Aber mir persönlich ist keine Stelle bekannt, wo jemand etwas bekommen hat, wo er sich in seinem Kämmerlein eingeschlossen hat und einfach nur für sich glücklich war. Sondern es ist immer etwas, ich bekomme, damit ich damit dienen kann. Das lesen wir im Alten Testament, als die Stiftshütte gebaut wurde. Da mussten ja verschiedene Sachen gebaut. Woher sollten wir es wissen? Die Israeliten waren eigentlich Sklaven in Ägypten. Ne? Aber Gott sagt, der macht das. Der macht das und ich befähige ihn. Der macht das und ich befähige den. Der hat genau mit Namen gesagt, wer was zu tun hat. Und der sagt doch immer, und ich befähige ihn. Er hat eine Gabe bekommen, damit er dem Allgemein, also der Gemeinde Israel, damit dienen konnte. Und so ist das auch hier. Damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Auch bei uns in der Gemeinde. Der eine kann Klavier spielen, der andere kann Gitarre spielen, der andere kann... Es gibt ganz verschiedene Gaben. Aber man setzt es zum Wohl der Gemeinde ein. Das ist das, was der Heilige Geist möchte. In den Versen 12 bis 27 stellt er dann diesen Vergleich mit unserem irdischen Körper dar. Das ist verständlich, ne? Wir bestehen ja auch aus ganz verschiedenen Körperteilen. Aber jedes Körperteil gehört dazu. Olga hat sich diese Woche im kleinen Finger geschnitten. Ich habe sie so oft meckern gehört, da wusste ich immer, sie hat wieder mit dem kleinen Finger irgendwo was berührt. Ich meine, darüber muss man nicht viel sagen, oder? Wir kennen das. Wenn ein Teil nicht funktioniert, haben wir ein Problem. Auch das geringste Teil, wir haben ein Problem. Und genauso ist das auch in einer Gemeinde. Der Geist befähigt, der gibt ganz verschiedene Gaben, alle von einem und demselben Geist und alle dienen dafür, damit es dem ganzen Körper gut geht. Das ist der Sinn dahinter. Weiter geht es dann um die Unterschiede der Gaben, von der Stellung her. Von der Stellung her. Gaben, die der Rettung verlorener Seele dienen, werden immer höher gestellt als die, die zum Beispiel dem Wohl des Leibes geht, also Heilungsgaben oder Sprachenreden oder es gibt verschiedene Sachen. Aber die Gaben, die Menschen zu Gott führen, die sind höher gestellt, weil das ist im Grunde das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, was Gott will. Gott will nicht, dass ein Sünder in die Hölle geht. Er will, dass alle gerettet werden. Und dafür setzt er diese Botschaft ein. Aber man braucht auch andere Gaben. Ein Missionar kann nicht dienen, wenn er nicht unterstützt wird, oder? Aber das Geld, das fließt, das ausgegeben wird, dient der Botschaft. Wenn die Botschaft nicht gepredigt wird, ist alles andere umsonst. Dann hat dieser Missionar einen schönen Urlaub irgendwo. Aber es ist sinnlos, das Ganze. Es dient immer der Rettung der Seele. Und das sehen wir auch in Markus 16, 15. Da ist der Auftrag, den Jesus den Jüngern gegeben hat. Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium, die frohe Botschaft der ganzen Schöpfung. Und danach kommen die Zeichen, die die Jünger begleiten werden. Es geht um die Botschaft. Menschen müssen gerettet werden. Menschen sollen nicht in die Hölle, sondern zu Jesus kommen. Es ist wie bei einem Bild, das habe ich schon oft gesagt. Ein Gemälde ist immer schön. Wir haben hier viele Bilder um uns herum. Bilder haben oft einen Rahmen, aber wir sehen, auch ohne Rahmen geht es. Beim Bild ist der Inhalt wichtig. Der Rahmen kann es auch noch verschönern. Aber ich glaube, das wird tatsächlich schon gemacht, dass man nur einen Rahmen aufhängt, oder? Ich glaube, das gibt es auch schon. Also es wird nicht nur in der Kirche gemacht, es gibt es auch tatsächlich schon. Wo nur noch der Rahmen gepredigt wird, das Ganze drumherum und der Inhalt, Christus, nicht mehr da ist. Aber ich finde es immer schön, wenn der Inhalt mich anspricht. So ist es auch mit dem Wort Gottes. Der Inhalt ist, Menschen zu retten. Und das kann man nicht oft genug sagen. Das ist der Inhalt. Das alles drumherum, das ist der Rahmen. In Kapitel 13 wird uns dann etwas ganz Wichtiges gesagt. Vers 1. Folgt also dem Weg der Liebe und bemüht euch um die Geistesgaben, ganz besonders aber wieder um Weissagung. Wieder ist der Stellenwert gestellt. Liebe zu den verlorenen Menschen ist der Motor. Wenn wir die Menschen nicht lieben, warum sollten wir dann rausgehen? Dann sind sie uns doch egal. Liebe ist ganz wichtig. Liebe zu der verlorenen Welt. Das hat Jesus angetrieben, um auf die Erde zu kommen. Um am Kreuz zu sterben. Um Menschen zu retten. Das hat ihn angetrieben. Für jeden von uns. Für jeden von uns. Aber nur den Wunsch zu haben und nicht befähigt zu sein, das funktioniert auch nicht, ne? Wie wir schon gesagt haben, im Alten Testament beim Bau der Stiftshütte. Gott hätte ja auch nur sagen können, du baust die Stiftshütte und dir nicht befähigen. Das wäre was Interessantes geworden, oder? Aber nein, er befähigt doch. Und so ist das auch hier wichtig. Es ist wichtig, dass ich diese Liebe habe. Und Gott befähigt mich dann auch. Er gibt mir das, was ich brauche. Er befähigt mich zu dem Dienst, der gerade gebraucht wird. Wenn wir weitergehen zu Vers 2. Das war Kapitel 14 schon, genau, das ist nicht Kapitel 13. Weiter in Kapitel 14 heißt es dann, Vers 2, denn wer in einer Sprache redet, spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht ihn, was er durch Geisteswirkung redet, bleibt ein Geheimnis. Das ist ein interessanter Vers, finde ich. Gerade wenn man all das, was ich vorher schon gesagt habe, auf diesen Vers jetzt bezieht. Was meint er hier? Denn wer in einer Sprache, nicht Mehrzahl, sondern Einzahl, in einer Sprache, und niemand versteht ihn. Ich habe mir das Bild so ein bisschen vorgestellt, wenn ich noch nie gesehen habe, wie mit einer Kettensäge gearbeitet wird, und ich kaufe mir eine. Sonst war ich immer nur mit dem Fuchsschwanz zusammen, ne? So, jetzt kaufe ich die, gucke mir das Teil an. Wie gehe ich damit vor? Das, was ich kenne, oder? Wenn ich mir aber auf YouTube ein passendes Video angucke und weiß, ich muss die einmal starten oder vorher tanken, ist plötzlich was völlig anderes, oder? Und so finde ich, ist es auch in der Bibel wichtig, zu gucken, wie wird das praktiziert. Hier in Korinther wird gesagt, der wer in einer Sprache redet, Einzahl, spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht ihn. Was er durch Geisteswirkung redet, bleibt ein Geheimnis. Jetzt haben wir in der Apostelgeschichte drei Stellen, wo das praktiziert wird. Drei YouTube-Videos in der Apostelgeschichte schon, zu der damaligen Zeit. Wenn ich hier in Apostelgeschichte 2, Vers 4 gucke, das ist Pfingsten, dort heißt es, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Mehrzahl, in fremden Sprachen, Mehrzahl. Nicht in einer, sondern in Mehrzahl. Dann die zweite ist in 10,46, da geht es um Cornelius. Sie hörte nämlich, wie die Versammelten Gottes Größe in nicht gelernten Sprachen priesen. Mehrzahl. Sie hörten es, sie verstanden es, weil sie sagen ja sogar, was sie tun. Sie priesen Gott. Zu Pfingsten, wenn man das weiterliest, den Text, kommt das Gleiche raus. Sie verstanden es, weil sie von den großen Taten Gottes sprachen, in fremden Sprachen. Und die dritte Stelle ist in Kapitel 19, Vers 6. Das ist eine Stelle, wo Paulus, der trifft auf die Jünger des Johannes und fragt sie, ob sie denn schon den Heiligen Geist haben. Und sie wissen nicht mal, dass er schon da ist. Das sind wahrscheinlich Menschen, die waren, als Johannes gepredigt hat, waren sie in Jerusalem, haben es gehört, haben sich die Taufe der Buße über sich ergehen lassen und sind wieder zurückgezogen in ihr Heimatdorf, wo es auch immer war. Haben alles andere verpasst. Und auf die trifft Jesus jetzt. Paulus. Und er tauft sie dann, legt die Hände auf. Und das ist Kapitel 19, Vers 6. Dort heißt es, und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist Gottes auf sie, da redeten sie in fremden Sprachen und klaren prophetischen Worten. Wir haben drei YouTube-Videos in der Apostelgeschichte und wir haben ein Ereignis, was in Korinth praktiziert wurde. Aber wir sehen einen Unterschied, oder? Völligen Unterschied. In klaren prophetischen Worten, in Mehrzahlsprachen, in Korinth, in einer Sprache. und keiner versteht es. Und sie dachten, sie wären ganz schlau und ganz reich und ganz satt und wohlgenährt, ne? Haben wir am Anfang gelesen. Und Paulus sagt, ihr seid Säuglinge. Ihr habt keine Ahnung. Ich kann euch nur Milch geben, keine feste Speise. Die Mehrzahl der Sprachen ist eine ganz einfache Erklärung. Wie viele Sprachen haben wir hier in diesem Raum jetzt schon? Menschliche Sprachen gibt es ganz viele. Aber hinter jedem Laut ist eine Bedeutung. Ne? Deswegen, immer wenn es um menschliche Sprachen sich handelt, ist eine Mehrzahl. Wenn ich aber irgendwelche Laute von mir gebe, das kann man alles in eine Sprache reintun. Weil es keine menschliche Sprache in dem Sinne ist. Es erinnert sogar an okkulte Praktiken. Ich will nicht sagen, dass es das ist. Es erinnert daran. Weil es sind Laute, die keiner versteht. Sinnlos, könnte man sagen. Und da stelle ich die Frage, ob es wirklich eine Gabe des Heiligen Geistes ist, wenn es so praktiziert wird. Es dient weder dem Wohl der Gemeinde, noch dient es mir selber in dem Sinne, weil ich es ja nicht verstehe. Dann lesen wir wieder in Jetzt bin ich irgendwie durcheinander. So, da sind wir, die Verse 3, 4. Dort steht, wer aber weissagt, redet zu den Menschen, baut auf, ermahnt und tröstet. In Vers 1 haben wir gesehen, folgt also dem Weg der Liebe und bemüht euch um die Geistesgaben, ganz besonders aber um Weissagung. Und hier sagt er es auch, wer aber weissagt, er redet zu Menschen, er baut sie auf, er ermahnt sie, er tröstet sie. Wer in einer Sprache redet, wieder Einzahl, redet, hat nur selbst etwas davon. Wer aber weissagt, er baut die Gemeinde, hat selbst was davon in dem Sinne ein gutes Gefühl. Er hat ein gutes Gefühl. Aber immer wenn ich weissage, wenn ich prophetisches Wort rede, baue ich auf, erbaue Menschen, bringe sie näher zu Gott. Und deswegen sagt auch in Vers 1, besonders bemüht euch um die Weissagung, immer um die Botschaft. Und wie schon gesagt, in Vers 4 sehen wir wieder, es ist wieder Einzahl. Und wenn man dann zurückdenkt, an Kapitel 3, Vers 3, da steht, denn ihr seid immer noch von eurem Ich bestimmt. Das war die Ursache. Ich will ein gutes Gefühl haben. Ich will groß hinaus. Die anderen sind mir eigentlich relativ egal. Hauptsache mir geht's gut. Und das hat die Korinther bestimmt. Nicht das, was Christus will, sondern das, was ich will. Mein Ich soll ganz groß werden. Weiter in Vers 5 sagt Paulus, ich wollte, dass ihr alle in Sprachen redet. Wieder in Mehrzahl, in Sprachen. Aber noch viel mehr möchte ich, dass ihr weissagt. Wieder das Gleiche. Das hat mehr Gewicht, als in Sprachen zu reden. Es sei denn, dass sie übersetzt werden, damit die Gemeinde etwas davon hat. Auch hier sehen wir es wieder. Auf den ersten Punkt wird das Weissagen, weil es aufbaut. Auf den zweiten Punkt ist das Sprachenreden, aber nur, wenn es übersetzt wird, wenn es verständlich gemacht wird, weil nur dann kann es erbauen, dann kann es zu Christus führen, anders nicht. Geistgewirktes Sprachenreden dient immer dem Aufbau der Gemeinde. Immer dient es dem Aufbau der Gemeinde. Es muss verstanden werden, weil nur dann können wir Amen sagen dazu, was wir gehört haben. Nur dann können wir es hinterfragen, was wir am Anfang gesagt haben, berühren, kontrollieren, ob es die Wahrheit ist. Ein Gottesdienst, in dem Christus nicht im Zentrum steht, ist nicht durch den Heiligen Geist geleitet. Die Behauptung würde ich aufstellen. Ein Gottesdienst, in dem Christus nicht im Zentrum steht, ist nicht vom Heiligen Geist geleitet. Wenn wir die Apostelgeschichte durchlesen, finden wir das immer. Immer wenn der Heilige Geist auf jemanden runterkam, er fing immer an, die großen Taten Gottes zu preisen. Er stellt immer Christus in den Mittelpunkt. Immer. Also mir ist keine andere Stelle bekannt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe keine gefunden. Der Heilige Geist wird immer auf Christus hinweisen. Der Heilige Geist kann nicht auf sich selbst hinweisen, weil das irreführend wäre. Kein Mensch, indem er nur an Gott glaubt, wird in den Himmel kommen. Kein Mensch, der nur an den Vater glaubt, wird in den Himmel kommen. Kein Mensch, der nur an den Heiligen Geist glaubt, wird in den Himmel kommen. Warum nicht? Wo nehme ich das her? Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Wir können gegen eine Wand rennen, so viel und so lange wir wollen. Aber wir kommen nicht in den Nebenraum, wenn wir nicht durch die Tür gehen. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Und er sagt weiter, niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Deswegen sage ich, wenn wir nur an Gott, den Vater, glauben, das ist nicht möglich. Das ist ein Irrglaube. Ohne Christus haben wir nicht den Zutritt. Ohne das Blut am Kreuz ist alles sinnlos. Dann sind nämlich nur meine Werke noch und die bringen mich nicht weiter. Und deswegen das, was ich am Anfang sagte, auch ein wiedergeborener Christ kann Menschen in die Hölle führen, wenn er nämlich was anderes predigt. Wenn ein Gottesdienst nur vom Vater handelt, es sei denn, das ist das Thema, das ist was anderes, aber wenn es Sonntag für Sonntag nur der Vater in den Mittelpunkt gestellt wird oder Sonntag für Sonntag nur der Heilige Geist in den Mittelpunkt gestellt wird, Menschen gehen in die Hölle. Der Heilige Geist führt zu Christus. Der Vater zieht durch Christus. Alle drei haben ihre Position. Alle drei sind wichtig. Aber jeder hat eine bestimmte Stellung. Und das muss man wissen. In den Versen 6 bis 17 wird uns die Sinnlosigkeit einer Sprache gezeigt, wenn sie keiner versteht. Es fängt mit 6 an. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede, entweder in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Wenn ich jetzt weiter in Russisch rede, ein Großteil würde mich nicht weiter verstehen, auch wenn ich was Gutes rede. Wenn jemand jetzt in einer anderen Sprache redet, die keiner von uns versteht, er kann das Wort Gottes predigen, aber wir verstehen es nicht. Was bringt es dann? Und das sagt Paulus hier. Deswegen ist hier auch wieder Mehrzahl. Wenn ich in Sprachen rede, also in menschlichen Sprachen, aber keiner versteht es, es bringt doch nichts. Paulus stellt hier eine rhetorische Frage, kann man sagen. Was bringt es, wenn ich in einer menschlichen fremden Sprache rede? Der Nutzer geht leer aus. Die Verse weiter, 7, 8, 9. Doch auch die leblosen Dinge, die einen Ton von sich geben, es sei Pfeife oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was gepfiffen oder gehaft wird? Das muss die alte Elberfelder sein. Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Man versteht es ja nicht. Man weiß gar nicht, was vor sich geht. Also auch ihr, Korinther, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebet, wie wird man wissen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Die Sinnlosigkeit, ne, dahinter, was verständlich ist. Dann sagt er in Vers 10, es gibt vielleicht so und so viele Arten von Stimmen in der Welt. Und keine Art ist ohne bestimmten Ton. Selbst die Vögel, wenn sie zwitschern, gehe ich mal von aus, die verstehen sich. Alles hat einen Sinn. Es ist nicht von Sinnlosigkeit. Und hier zeigt Paulus diesen Sinn der Laute. Es muss verstanden werden. Es muss verstanden werden. Darum geht es. Verse 11 und 12. Wenn ich nun die Bedeutung der Stimme nicht weiß, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein. Und der Redende für mich ein Barbar. Dieses Barbar, das kommt von den Römern. Die haben die Germanen und alle anderen gar nicht verstanden. Das war für die nur ein Bar, 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 Bar. Ne? Nur Laute, die sie nicht begriffen haben. Und das vergleicht Paulus hier. Wenn die Zuhörer den Sinn nicht verstehen, dann ist das für sie nur ein Bar, 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 Bar. Ohne Sinn und Inhalt. Selbst wenn es was Gutes ist. Aber es versteht keiner. Also auch ihr, da ihr im geistlichen Gaben eifert, da ihr um geistliche Gaben eifert, so suchet, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Versammlung. Wieder der Sinn des Heiligen Geistes. Gaben zu verteilen zum Aufbau der Gemeinde. Für die anderen, nicht für mich. Vers 13. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, auf dass er es auslege. Das ist eine Korrektur, würde ich sagen. Zu Gott ehrlich zu beten, ist immer gut. Er hat die Möglichkeit, mich zu korrigieren. Dem, was ich tue, es richtig zu stellen und einen Sinn zu geben. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Das ist das, was ich am Anfang sagte. Nicht mal er selber hat wirklich was davon, außer ein gutes Gefühl. Aber vom Verstand geht er leer aus, weil er es nicht verstanden hat. Er hat Laute von sich gegeben, die er nicht verstanden hat. Und auf das hinaus, der Anfang, wo ich sagte, wer den Heiligen Geist in sich hat, der wird zumindest beschützt, dass er Christus nicht lästert. Fand ich ein Trostvers. Wenn ich das praktiziere und den Heiligen Geist in mir habe, dann bewahrt er mich zumindest davor, dass ich Christus lästere oder Gott lästere. Aber mein Verstand geht fruchtlos aus. Der hat nichts davon. Man kann in diesem Vers aber auch sich die Frage stellen, vielleicht ist das ja die Lösung, vielleicht soll ich ja im Geiste beten. Da wir ja wissen, sündigen tun wir ja im Fleisch. Ne? Das Fleisch ist ja sowieso verdorben und schlecht, dass wir nicht in den Griff kriegen, immer wieder. Vielleicht ist es ja gut, einfach im Geist zu beten, also eine Trennung reinzubringen. Da sind wir bei Benjamin, seinem Predigt über das 1. Johannes, ne? Die Gnostiker, die haben genau das praktiziert. Das war unter anderem das, was sie gesagt haben. Geist ist gut, alles, was im Geist ist, ist gut, alles, was im Fleisch ist, ist böse. Ne? Sündigen tue ich im Fleisch und für Christus lebe ich im Geist. Herrlich, oder? Ich kann sündigen, so viel ich will, das tut ja mein Fleisch, kann ich nichts für, aber im Geist bin ich, sonntags bin ich rein, da predige ich. Nein, beides. Was ist es nun, fragt Paulus, was ist es nun? Und dann sagt er, ich will beten mit dem Geiste, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geiste, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Ich habe was dazugelernt. Semikolon. Viel gesehen, viel gehört, aber nie was mit zu tun gehabt. Jetzt habe ich was gelernt. Ich habe bei Google nachgeguckt. Ein Semikolon steht vor, dann, wenn ein Punkt zu viel ist, und ein Komma zu wenig ist. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Wenn ein Punkt zu viel und ein Komma zu wenig. Und wir sehen, er benutzt dieses Semikolon hier. Ne? Er sagt nämlich, ich will beten mit dem Geist, Komma, aber auch mit dem Verstand. Und da kommt dieses Zeichen jetzt hin. Und dann sagt er weiter, ich will Lob singen mit dem Geist, Komma, aber auch mit dem Verstand. Immer beides zusammen, nicht nur eins. In Matthäus 22, 37, das erste Gebot, wer kennt es auswendig? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Hier wird nichts getrennt. Sondern in deiner kompletten Einheit, so wie Gott dich erschaffen hat, sollst du ihn dienen, ihn lieben, für ihn da sein. Ganz, keine Trennung drin. Und da sagt auch Paulus, mit dem Geist und mit dem Verstand. Nicht nur mit dem Geist, nicht am Verstand dran vorbei. In dieser Einheit sind wir erschaffen worden. Und in dieser Einheit sollen wir Gott auch anbeten. Der Heilige Geist unterstützt uns, wenn wir beten. Oft wissen wir gar nicht, was wir beten sollen, aber der Heilige Geist unterstützt uns im Gebet. Er bringt es vor Gott. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir können nicht ohne ihn beten. Er führt uns zu Christus, aber auch den Verstand nicht ausschalten. Auch den Verstand. Ich finde einen weiteren Gedanken in Hebräer 11, die Verse 39 und 40, sehr interessant. Da geht es nämlich um die alttestamentlichen Gläubigen, die alle schon verstorben sind. Alle ihr Ziel, kann man sagen, erreicht haben. Und dann heißt es in Versen 39 und 40, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, auf dass sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Was bedeutet hier dieses vollkommen gemacht werden? Die alttestamentlichen Gläubigen sind alle gestorben. Das heißt, sie wurden aufgeteilt. Ein Teil wurde beerdigt, der Leib der Verwesung hingegeben, und der andere Teil ist im Paradies. Aber zur Vollkommenheit müssen wir zusammengeführt werden. Das ist die Entrückung. Bei der Entrückung werden all die Verstorbenen in Christus auferweckt werden. Die Leiber und die Seele, das kommt wieder zusammen. Die, die noch leben, werden verwandelt werden in einen neuen Leib. Nur dann zusammengebracht wieder, so wie wir erschaffen wurden, sind wir vollkommen. Und so gehen wir zu ihm dann. Also wir sehen, es ist immer beides, nie eins für sich getrennt. Keine Trennung. Paulus sagt, ich will mit dem Geist beten und singen, aber auch mit dem Verstand. Ganz wichtig, auch mit dem Verstand. Weiterlesen in 1. Korinther 14. Sonst, wenn du mit dem Geiste preisen wirst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? Wenn ich jetzt anfange, Russisch zu beten, ein Großteil von euch könnte nicht Amen sagen. Ihr könntet mir vielleicht vertrauen, aber mehr auch nicht. Deswegen ist es wichtig, in einem Raum so zu beten, dass es alle verstehen. Wenn ich die Möglichkeit dazu habe, natürlich. Denn du danksagst wohl gut. Also Paulus unterstellt hier nicht, dass sie was Falsches danken. Aber der andere wird nicht erbaut. Der versteht es nicht. Der hat es nicht gelernt, die Sprache. Er kann sie nicht. Deswegen sollen wir in einer Gemeinde immer so reden, dass wir uns verstehen. Ich kann die beste Predigt halten in einer Fremdsprache und es bringt euch nichts. Es bringt keinem was. Weiterlesen wir die Verse 18 bis 20, wo Paulus sagt, Gott sei Dank rede ich mehr in Sprachen, Mehrzahl, als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 verständliche Sätze sagen, um andere zu unterweisen, als 10.000 Wörter, die niemand versteht. Ne? Hier wird es wieder untermauert. Lieber 5 Wörter, die die Gemeinde versteht, als 10.000 Wörter, die niemand versteht. Seid doch nicht Kinder im Verstand, Geschwister. In der Bosheit, da sollt ihr wie Kinder sein. Im Verstand aber seid erwachsen. Wieder im Verstand. Es geht in der Bibel sehr viel darum. Paulus, als er zu Christus kam, was hat er als erstes getan in Damaskus? Er ging in die Synagoge und hat sie überzeugt. Womit? Mit all dem Wissen, was er vorher erlernt hat, zu Füßen des Gamaliel. Er kannte das Alte Testament und jetzt ist ihm ein Licht aufgegangen. Er konnte es einordnen. Und er ging hin und hat die Schriftgelehrten in den Wahnsinn getrieben. Er war sehr gut ausgebildet. Er hat sie in den Wahnsinn getrieben. Die wollten ihn umbringen. Die wollten ihn umbringen. Der hat ihn so weit gebracht, die wollten ihn umbringen. Und wir finden es oft, wir haben sogar eine Predigtreihe darüber gehalten. Wir wissen aber, das lesen wir im Neuen Testament, das lesen wir im Alten Testament. Oder es steht geschrieben, damit hat Jesus gekontert. Es steht geschrieben, mit etwas, was man verstanden hat, argumentiert man. Das tut Paulus, das tat Christus, das finden wir in der Bibel immer wieder. Mit etwas, was man verstanden hat, argumentiert man. Und weiter zitiert Paulus auch aus dem Alten Testament. Die Verse 21 und 22 und stellt hier was klar. Im Gesetz steht, Durch Menschen mit anderen Sprachen und fremden Worten will ich zu diesem Volk reden, also zum Volk Israel, sagt der Herr. Aber auch dann werden sie nicht auf mich hören. Von daher ist das Reden in Sprachen kein Zeichen für die Gläubigen, sondern eins für die Ungläubigen. Das prophetische Reden aber ist kein Zeichen für die Ungläubigen, sondern eins für die Gläubigen. Ne, hier stellt er was klar. Das prophetische Wort, dieses prophetische Wort hat sich zu Pfingsten erfüllt, wo so viele Juden aus aller Welt in Jerusalem waren. Und was hören sie plötzlich? Sie hören Gott loben in unheiligen Sprachen. Denn sie hörten jeder aus der Provinz, wo er kam, in der Sprache hörten sie plötzlich, wie die Jünger das Wort Gottes predigen oder Gott loben. Es war unerhört. Nicht im Tempel, nicht in hebräischer Sprache, sondern irgendwo auf dem Markt oder auf der Straße und auch noch in heidnischen, unheiligen Worten. Es steht in Apostelgeschichte 2,12, sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagte einer zum anderen, was mag das wohl sein? Sie haben vielleicht erwartet, dass gleich Feuer vom Himmel kommt oder sonst irgendwas. Es war unerhört. Sie entsetzten sich. Gott loben in fremden Sprachen, in heidnischen Sprachen. Geht gar nicht. Und doch, es geht. Gott autorisiert es damit. Und bei dem einen oder anderen ist vielleicht auch ein Licht aufgegangen, weil sie haben ja dieses alte Prophezeiung, haben sie oft gehört. Durch Menschen mit anderen Sprachen und fremden Worten will ich zu diesem Volk reden. Hier geschah es. Was mag dies wohl sein? Haben sie sich die Frage gestellt. In Römer 11,11 steht, wo sie vor Paulus sagt, nun frage ich, sind sie etwa gestrauchelt, also das Volk Israel, um nie wieder aufzuerstehen? Auf keinen Fall. Vielmehr hat ihr Fehltritt den anderen Völkern die Rettung gebracht, um die Juden wiederum eifersüchtig zu machen. Gott geht mit seinem Volk einen ganz besonderen Weg. Er will sie dazu reizen, durch Eifersucht. Plötzlich reden Heiden über Gott und die wissen mehr als wir. Eifersüchtig machen, anstacheln, um sie auch dorthin zu bringen, in ein Wort zu forschen, um zu Gott zu kommen. Gott geht mit seinem Volk einen ganz besonderen Weg. Und wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, so finde, zumindest ist es mir so aufgefallen, ich sage es wieder, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass Paulus und die Jünger besonders unter den Juden Zeichen mehr vollbracht haben als unter den Heidenvölkern. Bei den Heidenvölkern reichte ganz oft die Botschaft aus, um sie zu Gott zu führen. Aber bei den Juden, die taten sich schwer damit, weil sie hatten die Propheten, sie hatten das Wort. Und hier wird was anderes gelehrt. Wie will man das jetzt? Die hatten noch Angst, in eine falsche Lehre reinzugehen. Kann man ja auch verstehen, oder? Kann ja auch vielleicht eine Irrlehre sein. Und deswegen hat Gott unter ihnen ganz besonders durch Zeichen gewirkt, auch durch Sprachenreden gewirkt. Und das finden wir auch von diesen drei Stellen. An zwei Stellen wird es erwähnt. Und die Juden glaubten. Das ist bei Cornelius in Kapitel 10 Apostelgeschichte, auch in Kapitel 2. Viele wurden gläubig. Ein Zeichen mehr für die Juden als für uns, um sie zur Buße zu bewegen. Die prophetischen Worte oder die Botschaft, wie ich schon sagte, unter den Heiden reichte das ganz oft aus. Die haben es geglaubt. Sie waren froh, dass sie überhaupt dazugehören durften. Vorher durften sie nicht mal dahin. Und jetzt plötzlich ist eine Tür für sie geöffnet. Für sie reicht es ganz oft schon nur die Botschaft aus. Und so handelt er mit den einen anders als mit den anderen. Aber beides, um sie mit Gott zu versöhnen. Beides kann auch heute noch passieren. Darf man nicht ausschließen. Auch Zeichen, auch Sprachenreden, auch Wunder. Es darf auch in der heutigen Zeit. Aber es muss den Rahmen erfüllen. Es muss den Rahmen erfüllen. Denn würde man diese Verse jetzt anders deuten, hätte ich ein Problem mit den darauffolgenden Versen, wo es plötzlich heißt, jetzt wäre es gut, wer es bei sich offen hat. Hier steht auf einmal, Wenn also die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle fangen an, in Sprachen zu reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige dazu, würden sie euch nicht für verrückt erklären? Wenn ihr aber mit verständlichen Worten Gottes Weisung weitergebt, wenn ihr also prophetisch redet und irgendein Unkundiger oder Ungläubiger kommt dazu, dann wird ihm von allen ins Gewissen geredet. Er fühlt sich von allen ins Gericht genommen und seine geheimsten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, wird Gott anbeten und ausrufen, Gott ist wirklich unter euch. Vorher hat er gesagt, es ist für die Ungläubigen, nicht für die Gläubigen. Und jetzt sagt er es genau andersrum. Diese ganzen Zeichen, was wir in der Apostelgeschichte lesen, das war eine Umbruchzeit. Es war eine Umbruchzeit. Es war die Entstehung der Gemeinde. Anders als es heute ist. Es war die Entstehung der Gemeinde. Und man muss auch sagen, ein ungläubiger Jude ist immer was anderes als ein ungläubiger Heide. Warum? Warum? Wenn wir in Römer 9, die Verse 4 bis 5 lesen, dort steht, sie sind ja Israeliten. Auch die ungläubigen Juden, sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott das Vorrecht geschenkt, seine Kinder zu sein. Ihnen hat er seine Herrlichkeit gezeigt, am Berg Sinai, was wir vorhin gelesen haben. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnung des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind die Nachkommen der von Gott erwählten Väter. Und aus ihrer Mitte ist auch der Messias seiner menschlichen Herkunft nach hervorgegangen. Er ist Gott, der über allem steht und für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Wir sehen also, es ist ein Unterschied. Ein ungläubiger Jude oder ein ungläubiger Heide. Und Gott handelt auch mit beiden unterschiedlich. Für den einen ist das, für den anderen ist das andere zugeschnitten. Das ist doch selbst bei uns, wenn wir mit einem reden, der aus christlichem Hintergrund kommt. Mit dem reden wir doch anders als mit einem, der von der Bibel keine Ahnung hat, oder? Weil einer, der christlichen Hintergrund hat, der kennt ja die Geschichten. Der weiß ja, wer Gott ist, der kennt diese ganzen Anfangsgeschichten. Da kann man höher einsteigen. Und das konnte Gott auch bei Israel, weil sie hatten die Geschichte davor. Die Heiden hatten das alles nicht. Sie hatten das Wissen nicht. Und deswegen ist eine völlig andere Herangehensweise. Und deswegen sagt er auch, wenn wir hier heute alle durcheinander in fremden Sprachen reden würden und es kommt ein Ungläubiger rein, ich glaube, der wird genau das sagen, was Paulus hier schreibt. Er wird sagen, die sind von Sinnen. Die sind irre. Die spinnen, genau, die spinnen. Wenn wir aber das Wort predigen, das Wort Gottes, wird er überführt. Wird er überführt. Bei den Juden war es anders. Wenn man zu denen das prophetische Wort gesprochen hat, die haben es nicht verstanden. Die verstehen es bis heute nicht. In 2. Korinther 3 steht er, ja, bis heute liegt dieses Tuch auf ihrem Herzen, wenn aus den Schriften Moses gelesen wird. Sie verstehen es nicht. Erst wenn das Volk sich zum Herrn bekehrt, wird auch dieses Tuch weggenommen. Saulus, er zog los nach Damaskus, um Christen umzubringen, sage ich mal, um sie gefangen zu nehmen. Er begegnet Jesus auf dem Weg und geht in der Synagoge und predigt genau den Jesus, den er eigentlich... Ne? Was ist geschehen? Das ist das, wenn ein Jude plötzlich das Licht aufgeht, so wie bei Paulus, so wie bei Saulus. Er sieht plötzlich, dass auch schon im Alten Testament, in der Prophetie, wurde auf Jesus hingewiesen. Er erkennt es, was er vorher nicht erkannte. Hier sehen wir auch wieder diesen Unterschied, wie man mit dem Volk Israel und wie man mit den Heiden. Völlig das Gegenteil. Ne? Die Heiden wurden und werden vom prophetischen Wort durch die Weissagung überführt. Durch das Wort Gottes werden sie zur Buße geführt. Lesen wir weiter. Was folgt nun daraus, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Übersetzung. Alles muss dem geistlichen Aufbau der Gemeinde dienen. Wenn einige in Sprachen reden wollen, dann sollen es zwei oder höchstens drei der Reihe nach tun. Und einer soll es übersetzen. Ganz wichtig. Wenn kein Übersetzer da ist, soll der Sprachenredner in der Versammlung schweigen und nur für sich zu Gott reden. Hat nichts in der Gemeinde zu tun, zu suchen. Wenn ich einfach etwas von mir gebe, was keiner versteht, es gehört nicht in die Gemeinde. Paulus sagt, der soll es zu Hause tun oder irgendwo, wo ihn keiner hört. Er verbietet es nicht, weil es in dem Sinne auch nicht unbedingt einen Schaden anrichtet, solange er es nur bei sich praktiziert. Aber es gehört nicht dorthin, wo die Gemeinde ist, wo es keiner versteht. Bei den Korinthern muss eine ziemliche Unordnung in den Gottesdiensten geherrscht haben. Nicht nur beim Abendmahl, wo einer dem anderen was weggegessen hat oder weggetrunken hat. Der eine war voll gefressen, sage ich mal, und der andere war hungrig. Auch in den Sprachen muss dann ziemliches Chaos geherrscht haben, wo einer den anderen versucht hat zu überbieten. Kapitel 3, Vers 3. Ihr seid von eurem eigenen Ich beherrscht. Das war das Problem. Paulus dämmt dieses ein, dieses Treiben. Er sagt, wenn einer in Sprachen redet, dann soll es ein anderer übersetzen. Gut, ich kann es natürlich absprechen, dass ich mit Andi zum Beispiel schon vorher übe, was für Laute ich von mir gebe und er steht nachher auf und sagt, das und das hat er gesagt. Das kann man einstudieren vielleicht. Aber es dämmt es schon mal ein, gewaltig. Weil man will ja die Ehre nicht teilen. Und hier brauche ich zumindest noch einen, der mir mithilft. Paulus dämmt es ein. Wenn es vom Geist kommt, dann versteht man es. Das sehen wir an allen Stellen in der Apostelgeschichte. Wenn der Geist es leitet, wird es verstanden. Hier wird etwas praktiziert, was keiner versteht. Und das ist das Interessante an der Sache. Falsches Praktizieren muss eingedämmt werden, muss weg. Wir sollen uns auferbauen. In Vers 16 hieß es ja, wenn ich in fremden Sprachen rede, kann der andere nicht Amen dazu sagen. Er versteht es einfach nicht. Er will es, er kann es nicht. Er versteht es nicht. Und deswegen muss es geordnet sein, es muss verständlich sein und man soll Gott die Ehre geben. Und zum Schluss möchte ich noch einen wichtigen Vers aus Kapitel 13 oder drei Verse, 8 bis 10 lesen. Dort steht nämlich, die Liebe vergeht nimmer, seien es aber Prophezeiungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir prophezeien stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Hier werden uns drei Punkte aufgezählt. 4. Die Liebe bleibt, die vergeht nie. Aber Prophezeiungen und Erkenntnis, sie werden weggetan. Wann? Wenn das Vollkommene kommt. Wenn wir bei Christus sind, dann brauchen wir weder das eine noch das andere, weil das Vollkommene bei uns ist. Aber über das Sprachenreden heißt es, sie werden aufhören. Sie werden irgendwann mal einfach aufhören. Es wird nicht mehr da sein. Wir wissen ja, es sind Zeichen. Zeichen, die auf etwas hindeuten. Wenn ich zum Beispiel an einer vielbefahrenen Straße eine Brücke kaputt geht, dann stelle ich ein Zeichen hin. Umleitung. Und wenn die Brücke nie repariert wird, so wie hier in die B55 viele Jahre, dann ist diese Umleitung bald, die ganzen Sträucher, die da vorher waren, die ist so eingefahren, diese Straße, dass das Schild, das vielleicht nach 10, 20 Jahren schon verwittert ist und keiner mehr erkennt, es wird gar nicht mehr gebraucht. Weil die Straße ist erkennbar. Das ist die Straße. Es fährt keiner mehr geradeaus drüber, in den Abgrund, wo die Brücke kaputt ist. Das Zeichen hat ihren Zweck erfüllt. Es hat sich was Neues gebildet. Die Gemeinde ist da. Die Gemeinde hat das Wort Gottes, das abgeschlossene Wort Gottes. Und sie kann sich danach richten. Und das eine oder andere hat einfach den Sinn verloren. Es wird nicht mehr gebraucht. Es kann punktuell immer noch benutzt werden. Es ist nicht so, dass es gar nicht. Es kann punktuell immer noch benutzt werden. Aber immer so, wie es in der Bibel beschrieben wird. Zum Wohl der Gemeinde, um zu überführen und so weiter. Nie für mich persönlich. Und wenn man dann irgendwann mal nach 30 Jahren hingeht und dieses Schild wieder rausholt und das wieder schön anmalt, und das in den Mittelpunkt stellt. Das kann man natürlich machen, aber es ist nicht Sinn der Sache. Man soll nie ein Zeichen verehren, sondern immer die Botschaft. Die Kinder Israel haben irgendwann mal den Stab Aarons, glaube ich, verehrt. Die Menschen sind so. Die wollen etwas in der Hand haben, was sie verehren können. Aber das will Gott nicht. Gott will, dass wir ihn anbeten. Mit unserem ganzen Verstand, mit allem, was wir sind und haben. Das möchte er. Nicht die Zeichen. Die Zeichen erfüllen nur den Zweck. 10 Minuten überzogen. Ich würde sagen, wir stehen auf und ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir, sowohl dafür, dass wir den Heiligen Geist haben, mit dem wir versiegelt worden sind, der uns zu dir hinführt, der uns dein Wort aufschließt, der uns beim Beten unterstützt und lehrt. Aber du, Herr, bist für uns ans Kreuz gegangen. Du hingst für meine Schuld am Kreuz und durch dein Blut bin ich gerettet. Durch dein Blut bin ich zu einem Kind Gottes geworden und ich darf heute schon in dieser Hoffnung leben. Wenn hier alles zu Bruch geht, wenn hier alles kaputt geht, und das wird es, so habe ich eine Hoffnung, die nicht kaputt geht. Du, Herr, bist meine Hoffnung, eines Tages bei dir zu sein. Und ich freue mich heute schon darauf. Danke dir für alles. Amen.